Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Fokus Aufsichtsrat und damit auch zu der allerersten Folge im Jahr 2025. Ich bin Linda Achtermann und nach unserer letzten Folge zum Thema Mitbestimmungsvermeidung ist auch diese Folge eine Art Sonderfolge, die wir aus gegebenem Anlass dazwischen schieben wollen. Denn dieses Jahr wird für uns in vielen Aspekten anders als die Jahre zuvor. In Amerika wurde in diesen Tagen mit Donald Trump ein Präsident vereidigt, der offen rechtsextreme und sexistische Positionen vertritt. Hier in Deutschland stehen wir vor vorgezogenen Bundestagswahlen, die nach dem Bruch der Ampel unausweichlich waren. Und spätestens seit den Landtagswahlen im letzten Jahr ist auch hier ein wachsender Zuspruch für rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien zu merken. Und oft stellt man sich in diesen Zeiten die Frage, was eigentlich tun? Wie kann ich wachsendem Populismus entgegentreten und meinen eigenen Einflussbereich dazu nutzen, um unsere Demokratie zu stärken? Um der Beantwortung dieser Frage heute vielleicht ein Stückchen näher zu kommen, habe ich in dieser Folge Maxi Leuchters zu Gast. Sie ist am IMU Referatsleiterin für Unternehmensrecht und Corporate Governance und treue HörerInnen kennen sie bereits aus unserer zweiten Folge zur Europawahl. Und ich sage jetzt erstmal, hallo liebe Maxi, ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Linda.
Ihr habt neulich ja bei der Hans-Böckler-Stiftung schon eine Veranstaltung gehabt, wo ihr ganz gezielt mit Aufsichtsräten über genau diese Frage gesprochen habt. Also was eigentlich tun in solchen Zeiten und wie kann man seinen eigenen Einflussbereich nutzen? Darüber sprechen wir gleich. Ich würde gerne jetzt aber erstmal in unserem Gespräch in der früheren Vergangenheit anfangen, nämlich am 5. November, da würde ich gerne mit dir hin zurückreisen. Ein Tag, der uns alle im Gedächtnis geblieben ist. Wir sind alle mit der Nachricht aufgewacht, Donald Trump ist jetzt wieder Präsident in Amerika und sind ins Bett gegangen mit der Nachricht, die Ampel ist übrigens Geschichte. Wie ging es dir an diesem Tag? Und vor allen Dingen würde mich auch interessieren, wie habt ihr im IMU darüber gesprochen, im Kollegium danach?
Ja, das ist eine sehr berechtigte und wichtige Frage. Mich bewegt die Wahl in den USA und auch die aktuellen Entwicklungen in Deutschland sehr. Die USA sind natürlich unser wichtigster handelspolitischer Partner als Europäische Union, aber auch ein ganz wichtiger geopolitischer Partner. Aber darüber hinaus geht es natürlich auch darum, welche Auswirkungen hat diese Wahl auf die politische Kultur in den USA, aber eben auch auf die politische Kultur in Gänze. Und da muss ich für mich persönlich sagen, dass ich sehr besorgt zurückbleibe. Ja, ich auch mit einer gewissen Sorge in die Zukunft schaue und mich frage sicherlich wie ganz, ganz viele andere HörerInnen, wie sich ja die nächsten Jahre entwickeln werden. Und genau das haben wir natürlich auch bei unserem Institut diskutiert, in vielen bilateralen Gesprächen, aber natürlich auch als Team, weil wir uns natürlich die Frage stellen, welche Auswirkungen haben genau diese Entwicklungen auf die Mitbestimmung, auf die Unternehmensmitbestimmung, aber gleichzeitig auch, welchen Beitrag kann Mitbestimmung und Unternehmensmitbestimmung leisten, um ja auch eine politisch-demokratische Kultur wieder zu stärken. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, woran wir arbeiten, nämlich Mitbestimmung zu stärken, um auch Demokratie zu stärken.
Ich treffe dich genau bei dem Gefühl, was du zu Anfang beschrieben hast, diese Besorgnis, mit der man in die Zukunft schaut. Und das rührt ja auch vor allen Dingen daher, dass uns allen eigentlich klar war, es könnte so sein, dass Donald Trump diese Wahl gewinnt, aber ja mehrere Ereignisse im Wahlkampf stattgefunden haben, wo man immer wieder gedacht hat, also danach jetzt wirklich nicht mehr. Ein Zitat, was mir im Kopf geblieben ist, wo man eigentlich mit einem Lachen zurückguckt, aber sich auch fragt, kann ein Präsident sowas wirklich sagen? Bei einer Wahlkampfveranstaltung, oder das war das Duell zwischen ihm und Kamala Harris, hat er dieses Zitat gebracht, they're eating the dogs, they're eating the cats. Daraus sind auch Songs entstanden im Übrigen. Und da ging es darum, dass er behauptet hat, dass haitianische MigrantInnen in der Stadt Springfield Katzen und Hunde der AnwohnerInnen essen würden, ohne einen Beleg dafür zu haben. Danach hat natürlich die Stadt Springfield sich auch gemeldet und gesagt, das passiert hier gar nicht. Einfach nur, um rechte Hetze zu verbreiten. Jetzt stehen wir hier mitten im Wahlkampf schon, wo wir uns hören, kurz vor den vorgezogenen Bundestagswahlen. Und ich frage mich, wie beobachtest du denn die Situation in Deutschland? Hast du das Gefühl, hier ist auch Platz für eine solche Hetze und Rhetorik?
Also erstmal, was du da beschreibst, ist ja eine grundsätzliche Veränderung in der politischen Kultur und im politischen Wettbewerb. Nämlich, dass es zunehmend eine geringere Rolle spielt, was Wahrheit und Lüge ist. das ist aus meiner Sicht sehr gefährlich, auch in einem ja fairen demokratischen Wettbewerb, wenn genau das eben keine Rolle mehr spielt. Eine ähnliche Entwicklung sehen wir ja auch darin, welchen Anspruch ich an PolitikerInnen haben darf. Also welche Voraussetzungen, welche Fähigkeiten, welche Eigenschaften muss eine Person mitnehmen, um politische Verantwortung übernehmen zu dürfen und zu können. Und auch da sehen wir ja durchaus eine Verschiebung, wenn wir uns jetzt die Vita des alten und zukünftigen Präsidenten der USA anschauen. Auch das lässt mich etwas ratlos und besorgt zurück, weil das ja eine Verschiebung ist, die ja doch außergewöhnlich ist. Aus meiner Sicht. Und das ist sozusagen jetzt diese Perspektive auf die USA. Und wenn wir uns jetzt Deutschland anschauen, dann ist zumindest meine Wahrnehmung die, dass auch hier bestimmte Fragen mindestens sehr verkürzt diskutiert werden und dass manche Fragen, da denke ich jetzt an beispielsweise Migration, doch einen Raum auch nehmen im öffentlichen Diskurs, die vielleicht etwas größer ist als doch dann am Ende das eigentliche Problem. Da, denke ich, sieht man an der einen oder anderen Stelle schon auch Parallelen zu dem, was beispielsweise in den USA passiert ist. Wir sehen aber auch andere europäische Länder, die auch eine ganz ähnliche Entwicklung haben. Und trotzdem, glaube ich, ist es auch nochmal sehr wichtig, auch Unterschiede deutlich zu machen. Und zwar, glaube ich, muss man immer nochmal auch sich vor Augen führen, dass wir in einem anderen politischen System leben als in den USA, dass wir auch ein anderes Bildungssystem haben als in den USA und ich denke auch ein anderes System der industriellen Beziehungen. Also wie beispielsweise, welchen Platz haben Gewerkschaften, welche Rolle hat Mitbestimmung? Und das schon etwas ist, und das haben wir ja auch in unseren Studien immer wieder gezeigt, dass Mitbestimmung eine demokratische Organisation der industriellen Beziehungen auch einen wesentlichen Beitrag leistet, zum Beispiel zu weniger Ungleichheit, zu einer faireren Verteilung von Profiten von Unternehmen und all das natürlich auch einzahlt auf weniger soziale Spannungen innerhalb der Gesellschaft und das aus meiner Sicht ganz entscheidend ist, auch für eine Demokratie und auch für den Erhalt einer Demokratie. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen und sollte man sich auch immer wieder vor Augen führen. Aber um eben auch das zu erhalten, das zu sichern, diese Strukturen, die auch dazu beitragen zum sozialen Frieden, dafür muss man auch was tun. Und das habt ihr ja auch in der letzten Folge besprochen, dass das kein Selbstläufer ist, sondern dass es da auch Veränderungen bedarf, gesetzlicher Veränderungen, um eben diese stabilisierenden Institutionen, nenne ich sie mal, auch zu halten und widerstandsfähig zu machen.
Dann lass uns doch jetzt zum Kerngeschäft dieses Podcasts kommen. Wir sind ja ein Podcast, der sich gezielt an Aufsichtsräte wendet. Und da wäre jetzt meine Frage, weg von den Vergleichen zu den USA und generell der politischen Lage. Wenn wir jetzt darüber sprechen, was kann ich in dieser Situation tun? Wie kriegen wir denn diese Themen, politische Verantwortung, Unternehmen und Aufsichtsräte zusammen? Und vielleicht auch noch viel wichtiger, warum sollte das denn gezielt Aufsichtsräte überhaupt interessieren, sich damit zu beschäftigen in ihrer Position?
Ja, Linda, das ist eine spannende Frage. Und man könnte ja durchaus auch die Auffassung vertreten, Unternehmen sind im Prinzip erstmal isolierte Akteure, haben vielleicht erstmal gar nicht unbedingt was mit der politischen Situation hier in Deutschland zu tun, erwirtschaften Profit. Das ist sozusagen erstmal das hauptsächliche Ziel eines Unternehmens. Und alles andere muss ja die CEOs und vielleicht auch Aufsichtsräte gar nicht unbedingt interessieren. Und es gibt ja durchaus Menschen, die diese Position vertreten. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir auch beobachten können, dass sich immer mehr Unternehmen gerade in den letzten Monaten, vielleicht auch ein, zwei Jahren, positionieren. Das heißt, beispielsweise für Demokratie und Vielfalt werben, für eine demokratische Kultur, in Teilen ja sogar aufrufen dazu, bestimmte Parteien nicht zu wählen. Das wiederum hat natürlich auch Konsequenzen. Und wenn man jetzt diese Corporate Governance Perspektive mal einnimmt, also diese Verantwortung auch von Aufsichtsräten, nämlich Aufsicht zu führen und auch ja strategischer Berater zunehmend auch beispielsweise des Vorstands und der Geschäftsführung zu sein, dann ist es so, dass eine Positionierung eines Unternehmens oder eines CEOs zur Demokratie, zur Vielfalt eben auch eine Reputationsfrage sein kann. und möglicherweise auch Konsequenzen für das Reputationsrisiko haben kann. Und das kann ich beispielsweise in verschiedene Richtungen durchdenken oder durchspielen. Wenn ich jetzt das Szenario habe, dass sich ganz viele Unternehmen einer bestimmten Branche einer Initiative angeschlossen haben, die sich für Demokratie und Vielfalt einsetzt und ich als einziges Unternehmen mich nicht beteilige, dann werden natürlich auch berechtigterweise Fragen gestellt, beispielsweise durch auch Medienberichterstattung. Gleichzeitig kann es aber natürlich auch sein, dass wenn ich mich positioniere, ich beispielsweise auch Kundinnen und Kunden verliere, die eben genau eine solche Positionierung gegebenenfalls auch ablehnen. Und von daher hat eben die Positionierung von Unternehmen auch aus Perspektive der Unternehmensführung spielt das eine Rolle. Und es ist auf jeden Fall sinnvoll und wichtig, sich auch im Aufsichtsrat mit diesen Themen zu beschäftigen.
Wenn ich jetzt an die vergangenen Folgen unseres Podcasts denke, fällt mir in diesem Zusammenhang eine Folge ein, wo wir über die Nachhaltigkeitsberichterstattung gesprochen haben und vor allen Dingen ja eigentlich den Kern der Debatte, der eben beschreibt, früher war es so, Unternehmen haben geguckt, wie wirkt eigentlich die Umwelt auf mich, und jetzt ist es so, dass Unternehmen darstellen müssen und darüber nachdenken müssen, wie wirken wir eigentlich auf die Umwelt. Wenn man jetzt bei dieser Logik bleibt, ist es dann nicht eigentlich das Fundament, um sagen zu müssen, Unternehmen können gar nicht anders, als sich politisch zu positionieren, gerade in Zeiten wie diese, die wir jetzt gerade haben?
Auf jeden Fall muss ich mich als Unternehmen zunehmend mit solchen Fragen beschäftigen. Weil du hast ja die Logik gerade nochmal aufgegriffen, die diese neue Nachhaltigkeitsberichterstattung, die jetzt durch die Europäische Union eingeführt worden ist, anlegt. Früher ging es primär auch beim Thema Risikomanagement darum, dass ich als Unternehmen mich damit beschäftige, was möglicherweise in meiner Umwelt hat einen Einfluss auf mich und beispielsweise meine finanzielle Performance als Unternehmen. Das ist sozusagen das, was wir als finanzielle Wesentlichkeit betiteln. Zu dieser Perspektive kommt jetzt aber eine weitere hinzu, nämlich dass ich mich als Unternehmen frage, welche Auswirkungen habe ich denn beispielsweise auf meine Beschäftigten, auf die Beschäftigten in der Lieferkette, beispielsweise aber auch auf die Region, in der ich tätig bin, auf möglicherweise indigene Völker, die in Regionen leben, in denen ich wirtschaftlich aktiv bin. Diese Art der Systematik legt eigentlich schon an, dass ich als Unternehmen eben nicht nur Verantwortung für meine eigene Profitmaximierung habe oder dass das mein einziges Ziel ist, mein einziger Zweck, sondern es geht eben auch darum, mich als Unternehmen damit zu beschäftigen, mit meiner Umwelt zu beschäftigen und mit meinen Auswirkungen als Unternehmen auf diese Umwelt. Und das zeigt eigentlich schon, oder wenn man diesen Gedanken weiter verfolgt oder weiter treibt, dann kann man damit natürlich dann auch die politische Verantwortung von Unternehmen verknüpfen. Also welche Verantwortung trage ich als Unternehmen eben für meine Beschäftigte, für meine Beschäftigten in der Lieferkette, aber möglicherweise eben auch für die Gesellschaft als Ganzes. Von daher ist auch das wieder eine Möglichkeit, ein Anker sozusagen, mit dem ich das ganze Thema politische Verantwortung Unternehmen eben auch in die Top-Gremien der Unternehmen tragen kann. Und hinzu kommt natürlich auch nochmal, wenn ich wieder diese Brille der finanziellen Wesentlichkeit anziehe. Also welche Auswirkungen hat denn meine Umwelt auf meine finanzielle Performance? Also auch da habe ich ja durchaus Bezugspunkte zu den aktuellen politischen Entwicklungen. Weil wir ja sehen, dass die geopolitischen Verschiebungen ganz, ganz maßgebliche Auswirkungen darauf haben, was beispielsweise Unternehmen perspektivisch auch an Gewinnen haben werden. Also Zölle in den USA haben eine große Auswirkung auf exportorientierte Unternehmen. Geopolitische Veränderungen führen natürlich auch zu zunehmenden Unsicherheiten, was dann auch wiederum eine Frage des Risikomanagements ist, dass ich auch genau diese Unsicherheiten einpreise. Und natürlich eine mögliche Regierungsbeteiligung einer extremistischen Partei auch in Deutschland ist ja etwas, was auch eine ökonomische Konsequenz haben kann für Unternehmen in Deutschland. Das ist aber beispielsweise auch die Frage des Fachkräftemangels, die davon beispielsweise tangiert ist. Also wie viele Menschen aus anderen Ländern können wir denn auch gewinnen, um nach Deutschland zu kommen und hier zu arbeiten, wenn eben bestimmte politische Kräfte zunehmend an Bedeutung in Deutschland gewinnen? Das sind all solche Fragen, mit denen ich mich eben auch als Unternehmen auseinandersetzen muss und auseinandersetzen sollte. Das zeigt eigentlich oder illustriert eigentlich sehr, sehr schön, dass das auf jeden Fall eine Frage ist, also die politische Verantwortung von Unternehmen, die man eben auch im Aufsichtsrat gemeinsam mit dem Vorstand diskutieren sollte ja, da auch mal hinterfragen sollte, wie denn auch die Haltung des Unternehmens zu bestimmten Fragen ist oder was man beispielsweise auch als Unternehmen plant, um vielleicht auch die demokratische Kultur zu stärken.
Wir haben jetzt den Möglichkeitsraum schon weit geöffnet, wie politische Verantwortung im Unternehmen gelebt werden kann und was es da für Möglichkeiten gibt, das in welcher Form einzubringen. Ich würde gerne versuchen, ein bisschen präziser einzutauchen und habe nochmal zwei Beispiele mitgebracht, die du eigentlich auch schon genannt hast. Aber von da ausgehend kommen wir, glaube ich, nochmal zu weiteren guten Beispielen, die wir nennen können, wie Demokratie im Unternehmen auch gelebt werden kann. Und zwar spiele ich an auf Statements, die wir gerade im letzten Jahr gesehen haben von Unternehmen. Einmal zu Beginn des Jahres, wir erinnern uns alle, da gab es große Protestwellen, reagierend auf eine Korrektivrecherche, wo sich auch Unternehmen zunehmend positioniert haben, ganz offen gegen die AfD, aber auch gegen Rechtsextremismus. Und da hat die Deutsche Bahn eine Kampagne gefahren und hat über alle möglichen Social-Media-Kanäle Statements verteilt, die betitelt waren mit "Heute müssen alle stehen, aufstehen für Demokratie" und selber dazu aufgerufen haben, an den Demonstrationen, die damals stattgefunden haben, teilzunehmen. Und auch im Vorfeld von der Europawahl gab es verschiedene Initiativen, unter anderem auch die Wir stehen für Werte.de, würde ich jetzt gar nicht sagen, sondern einfach nur Wir stehen für Werte, ist auf eine Initiative des Deutschen Gewerkschaftsbundes hin, haben verschiedene Unternehmen sich zusammengeschlossen und haben sich nochmal stark gemacht zu sagen, Wahlen sind wichtig, wählen gehen ist wichtig, Demokratie ist wichtig und haben so eine Informationsplattform geschaffen, um da alle wichtigen Informationen rund um die Europawahl und die Landtagswahlen bereitzustellen. Da habe ich mich gefragt, ist das die politische Verantwortung, von der wir jetzt gesprochen haben? Also ist das schon ausreichend, jetzt mal ganz spitz formuliert, oder muss das weitergehen?
Also grundsätzlich ist natürlich erstmal jedes Engagement für Demokratie und Vielfalt positiv. Aber ich denke, dass natürlich alleine ein solcher Aufruf zur Wahl zu gehen, zumindest mittel- und langfristig, vermutlich nicht den Effekt hat, als dass es maßgeblich etwas verändern würde. Am Ende sollte man natürlich auch überlegen, als Unternehmen, wenn ich mich eben für Vielfalt und Demokratie einsetze, wie ich vielleicht ein solches Engagement auch verstetigen könnte. Das heißt, neben eben Wahlaufrufen, die sicherlich auch wichtig und richtig sind, die ja auch durchaus immer wieder beispielsweise von DGB und den Arbeitgeberverbänden auch vor solchen Wahlen stattfinden, was ich am Ende tatsächlich tun kann, um demokratische Kultur vielleicht auch in meiner Belegschaft zu stärken. Eine Sache, die mir dann immer auffällt, ist, dass es sicherlich auch Unternehmen gibt, die sich nach außen positionieren, die sicherlich vielleicht auch sich positionieren. Ich meine, das sind dann die Beweggründe, die hinter einer solchen Positionierung stecken. Die sind sicherlich auch vielfältig, vielleicht auch, weil bestimmte andere Unternehmen sich bereits positioniert haben. Und wie ich bereits gesagt habe, das natürlich auch ein Statement sein kann, sich eben nicht zu positionieren, dass man das Gefühl hat, man kommt natürlich in einen gewissen Zugzwang im Moment, auch da eine gewisse Haltung nach außen zu zeigen. Ich glaube, es gibt immer dann ein Problem, wenn eben das, was ich nach außen kommuniziere, nicht mit dem zusammenpasst, was ich nach innen lebe als Unternehmen. Auch passend zu dem, was ihr in der letzten Folge besprochen habt, sehen wir eben, dass eben immer mehr Unternehmen genau diese gelebte Demokratie am Arbeitsplatz als lästig empfinden, da auch versuchen, beispielsweise Gründungen von Betriebsräten zu verhindern, beispielsweise die Unternehmensmitbestimmung auf Aufsichtsratsebene versuchen zu umgehen oder zu vermeiden. Das halte ich dann in der Konsequenz für durchaus problematisch, wenn es eben eine Dissonanz gibt zwischen dem, was ich nach außen kommuniziere, und dem, was ich dann nach innen lebe. Und ich glaube, das muss dann schon zusammenpassen, auch eben für die Beschäftigten, dass ich da am Ende auch mich schlüssig verhalte. Und ich glaube, neben dem, dass ich genau diese Institutionen, die ja auch so wichtig sind für die Demokratie als Ganzes, Betriebsräte, Mitbestimmung, neben diesen Aspekten gibt es natürlich auch weitere Möglichkeiten, sich auch für eine demokratische Kultur in einem Unternehmen einzusetzen. Ich kann beispielsweise politische Bildung fördern bei meiner Belegschaft und bei meinen Beschäftigten. Da ist als ein guter Ansatzpunkt, was wir auch in unserer Veranstaltung besprochen haben, beispielsweise auch diese Möglichkeit des politischen Bildungsurlaubs auch nochmal angesprochen worden. Was, glaube ich, auch viele Leute nicht so ganz auf dem Schirm haben, dass es eben diese Möglichkeit gibt. Aber auch da könnte ich natürlich als Unternehmen bestimmte Anreize setzen oder auch meine Beschäftigten nochmal darauf hinweisen, dass es eine solche Möglichkeit gibt, eben diesen politischen Bildungsurlaub auch wahrzunehmen, um beispielsweise mich in den Themen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, aber vielleicht auch Antifaschismus weiterzubilden. Es gibt andere Beispiele auch von Unternehmen, die etwa auch sowas wie eine Demokratiezeit eingeführt haben, gemeinsam mit dem Betriebsrat. Dazu gibt es dann entsprechend auch Betriebsvereinbarungen. Also, dass es Stunden gibt im Monat, die ich beispielsweise nutzen kann, um mich eben in Vereinen zu engagieren, um mich beispielsweise auch in demokratischen Parteien zu engagieren. Weil all das natürlich etwas ist, davon lebt unsere Demokratie und unsere Gesellschaft. Und das zu fördern und zu unterstützen in meiner eigenen Belegschaft, ich glaube, das ist wirklich was, was nachhaltig auch einen Effekt hat und was dann tatsächlich auch das Potenzial hat, ja auch etwas positiv zu verändern.
Das finde ich total spannend und eindrücklich beschrieben, weil natürlich freut man sich über solche Positionierungen, gerade in solchen Zeiten. Auch im Vorfeld zur Europawahl kam dieses Bündnis in meine Timeline gespült und ich dachte, sehr schön und auch sehr richtig und es ist wichtig, auf Wahlen hinzuweisen. Aber wie viel mehr dazugehört und wie anders man das auch ausgestalten kann, das hast du gerade schon sehr schön angeschnitten. Lass uns da mal genauer drauf schauen, weil du bist ja nicht nur im IMU tätig, du machst auch noch ganz viele andere Sachen. Unter anderem bist du auch Aufsichtsrätin bei der Commerzbank. Und im Vorfeld hast du mir erzählt, dass es da auch verschiedene Projekte gibt, um gezielt nochmal Demokratie auch im Unternehmen zu fördern und auch das demokratische und ja inklusive Miteinander. Was hast du da für Beispiele mitgebracht?
Ja, die Kolleginnen und Kollegen bei der Commerzbank sind sehr aktiv, die Betriebsrätinnen und Betriebsräte. Ich finde, es ist eigentlich sehr beispielgebend, was dort passiert ist, um Vielfalt und Demokratie zu stärken im Unternehmen. Und zwar haben sich bei der Commerzbank schon sehr, sehr früh mitarbeitende Netzwerke gegründet, beispielsweise für LGBTQI. Das ist eine Kultur, die ja über Jahre gewachsen ist, auch besonders mit Initiative und Engagement der Betriebsrätinnen und Betriebsräte, aber auch eben gemeinsam mit der HR-Abteilung bei der Commerzbank, die das entsprechend auch unterstützt und mitbegleitet hat. Deswegen ist gerade diese Frage von Diversität und Offenheit etwas, was ganz, ganz stark auch Teil der Unternehmenskultur ist bei der Commerzbank. Das wird heute auch nach außen getragen. Das ist sicherlich auch etwas, was ja man auch nutzt, beispielsweise um auch neue Beschäftigte zu werben und um eben auch ja der Commerzbank ein positives Image nach außen zu geben. Aber das ist eben etwas, was über Jahre gewachsen ist und was tatsächlich ehrlich und authentisch von den Mitarbeitenden so wahrgenommen wird. Und das zeigt eben sehr schön, wie sowas auch wachsen kann und wie man das auch gemeinsam sozialpartnerschaftlich tatsächlich auch initiieren kann. Es gibt darüber hinaus bei der Commerzbank auch noch eine Initiative, die ja Beschäftigte ausbildet, um auch aktiv gegen Hate Speech beispielsweise auch in eigenen Netzwerken vorzugehen bzw. damit umzugehen und auch aktiv sich zu beteiligen, um eben auch einer solchen Hate Speech etwas entgegenzusetzen. Auch das ist in einer Betriebsvereinbarung vereinbart worden zwischen den Betriebsräten und dem Unternehmen. Und auch das zeigt eben, dass man das Thema auch auf der Agenda hat, dass man sich mit solchen Fragen auseinandersetzt, dass man es aber nicht nur eben dabei belässt, sich nach außen zu positionieren als attraktive Arbeitgeberin, sondern dass man das dann auch nach innen leben möchte und auch die Beschäftigten befähigen möchte, ja, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ich finde, das zeigt sehr, sehr schön, wie das eine eben auch in das andere greift und wie man beides braucht, um tatsächlich wirklich auch einen positiven Impact zu haben.
Es sind, wie du sagst, sehr, sehr schöne Beispiele, die auch nochmal toll darstellen, dass es zum einen ja natürlich politische Verantwortung ist, aber auch soziale Verantwortung, dass wir die Unternehmen nicht als abgegrenzte Orte wahrnehmen, sondern dass da eben auch die Leute das mit hinnehmen können, was sie auch einfach als Menschen beschäftigt. Und dann solche Initiativen zu gründen, das sind einfach immer so tolle Leuchtturmprojekte und tolle Erfolgsgeschichten, was mich immer wieder freut, wenn wir darüber reden können. Ich habe ja zu Beginn des Interviews jetzt von einer Veranstaltung gesprochen, die wir jetzt auch ein paar Mal schon angetippt haben, die ihr neulich mit verschiedenen Aufsichtsräten auch zu dem Thema, wie können wir denn Einfluss nehmen in dieser Situation, gehalten habt. Wenn wir jetzt über Leuchtturmprojekte sprechen, dann doch bitte auch über diese Veranstaltung. Warum habt ihr euch denn entschieden, diese Veranstaltung zu organisieren? Weil so wie ich das verstanden habe, war es ja eine der ersten dieser Art, wo es um das Thema jetzt ging, oder?
Genau, das war eine der ersten Veranstaltungen, die wir ausschließlich zu diesem Thema organisiert haben. Wir haben das gemeinsam mit Professor Dr. Markus Scholz gemacht, mit dem wir auch schon an anderer Stelle, beispielsweise bei der Böckler-Konferenz für Aufsichtsräte, zusammengearbeitet haben, da allerdings nur einen relativ kurzen Workshop zu diesem Thema veranstaltet haben. Er forscht zu diesem Thema und also zur politischen Verantwortung von Unternehmen und ist da sehr versiert und hat uns ein Stück weit an seinen Forschungserkenntnissen teilhaben lassen. Das hat uns sehr gefreut. Ja, warum haben wir diese Veranstaltung abgehalten? Also ich denke, dass ja die Art und Weise, wie wir auch in diesen Podcast heute eingestiegen sind, nämlich, dass uns das alle persönlich sehr bewegt, was im Moment passiert und dass wir uns alle Sorgen machen um die politische Kultur und darum, wie es weitergeht. Das ist, glaube ich, etwas, was ja bei ganz, ganz vielen aktuell so ist. Und ich manchmal persönlich auch so eine gewisse Ratlosigkeit empfinde. Eigentlich aus diesem Gefühl heraus gab es dann auch nochmal die Überlegung, man muss was machen. Und ich glaube, man muss auch Räume schaffen, um auch über diese Gefühle sprechen zu können. Und jetzt haben wir alle unterschiedliche Hüte auf. Also viele von den Kolleginnen und Kollegen, die da waren, sind auch Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Wir sind aber auch Bürgerinnen und Bürger alle, ja, die natürlich auch eine Verantwortung tragen. Und das ist am Ende der abschließende Impuls gewesen, zu sagen, wir wollen diesen Raum schaffen, um uns darüber auszutauschen, wie wir in unseren Funktionen als Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte dieses Thema besprechen können, dieses Thema nach vorne bringen können, also politische Verantwortung von Unternehmen, die Stärkung von Demokratie, und möchten gerne interessierte Kolleginnen und Kollegen einladen, auch mal zu teilen, was sie in diesen Bereichen schon gemacht haben und auch gemeinsam an Ideen arbeiten, wo kleine Ankerpunkte sind, um einen Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Und das Ziel war nie, dass wir sozusagen ein fertiges Konzept präsentieren können, wie man jetzt in diesem Bereich vorgehen kann, weil das Thema auch relativ neu ist und es sicherlich auch kein einheitliches Konzept für jedes Unternehmen geben kann. Genau aus den Gründen, die ich auch vorhin geschildert habe. Das hat auch ein Stück weit was mit der Unternehmenskultur zu tun, damit, was in dem Unternehmen schon passiert ist, ob es da etablierte Mitbestimmungskulturen gibt oder ob wir da eher in einer ganz anderen Situation sind und eher sozusagen Abwehrkämpfe führen müssen, was so diese ganz basic Rechte der Beschäftigten angeht. So, von daher, glaube ich, ist völlig klar, dass es da keinen One-Size-Fits-All-Approach geben kann. Aber wir wollten in dem ersten Schritt erstmal diese Räume schaffen, um darüber zu sprechen, um uns darüber auszutauschen, um einzelne gute Beispiele schon mal präsentieren zu können und dann aber auch gemeinsam zu überlegen, welche Strategien kann man entwickeln, um Demokratie und Vielfalt in Unternehmen, im Aufsichtsrat, aber auch im Betriebsrat weiter zu stärken.
Ich habe in der Vorbereitung für dieses Gespräch mich ja so ein bisschen mit der Dokumentation dieser Veranstaltung beschäftigen dürfen. Du hast jetzt schon gesagt, ihr habt es nicht geschafft, ein One-Size-Fits-All-Approach hier auf den Tisch zu bringen. Womit ihr euch aber viel beschäftigt habe, wenn ich das so richtig verstanden habe von dem, was ich gelesen habe, ist schon die Frage, wie stärkt man die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Betriebsräten, gerade bei diesem Thema mehr? Wie koppelt man dann gut zurück und bringt eben das Thema von oben dann auch bis nach unten ans Band oder ins Büro? Habe ich das richtig verstanden? Also war das so die Frage, die viele beschäftigt hat?
Ja, das ist sicherlich ein Thema, also die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Betriebsrat, aber auch unternehmerischer Ebene und betrieblicher Ebene, die in ganz, ganz vielen Fragen relevant ist, was die Aufsichtsratstätigkeit angeht. Wichtig ist natürlich, dass am Ende die Diskussion im Aufsichtsrat alleine noch nichts verändern wird zu diesen Themen. Ja, weil das sind ja auch die Beispiele, die ich gerade geschildert habe. Das sind ganz oft Betriebsvereinbarungen, die dann auch ausgerollt werden müssen in die Fläche. Und das zeigt ja eigentlich sehr schön, dass es am Ende genau darauf ankommt. Also wie sozusagen operationalisiere ich das dann? Wie setze ich das dann in der praktischen Arbeit um? Aber natürlich kann eine Diskussion auf Aufsichtsratsebene Dinge anstoßen, auch nochmal Dinge verstärken. Deswegen ist es schon wichtig aus meiner Perspektive, dass man auch auf Aufsichtsratsebene die Dinge anspricht, diskutiert, auch da die entsprechenden Personen an ihre Verantwortung erinnert. Das kann natürlich durchaus auch helfen, Dinge zu beschleunigen und eine bestimmte Dynamik in Prozesse auch reinzubringen. Und um auch nicht immer nur das Negative zu nennen, ich glaube, dass solche Themen im Aufsichtsrat mit dem Vorstand diskutiert werden, genau wie auch die Fragen der Nachhaltigkeit, das ist schon ein wahnsinnig großer Fortschritt. Das wäre vor einigen Jahren, Jahrzehnten nicht möglich gewesen. Und ich glaube, das zeigt eigentlich ja schon auch sehr, sehr schön nochmal, dass es eine Veränderung gibt, die auch in die richtige Richtung geht. Ja, ich glaube, da müssen wir einfach dran arbeiten und konsequent daran arbeiten, wenn auch in kleinen Schritten, dass wir eben diesen Weg weiter begehen und dass es da auch einen guten Austausch gibt zwischen den unterschiedlichen Mitbestimmungsebenen. Natürlich immer unter Wahrung der entsprechenden Vertraulichkeits- und Verschwiegenheitspflichten. Das ist natürlich selbstverständlich und klar. Aber das Schöne ist ja auch, dass oft Betriebsrätinnen und Betriebsräte wiederum auch Mitglieder in den Aufsichtsräten sind und da natürlich dann auch bestimmte Themen auch auf Aufsichtsratsebene nochmal ansprechen können, da einfach auch nochmal an die Verantwortung erinnern können, die Unternehmen eben tragen und Dinge dann da auch nochmal anstoßen können.
Und jetzt war ja diese Veranstaltung ein Impuls, genau wie diese Folge ein Impuls ist, nochmal zu sagen, das Thema nach vorne zu holen und seinen eigenen Einflussbereich zu erkennen. Für jetzt alle Zuhörenden, die diesen Impuls annehmen und sagen, alles klar, jetzt geht's los, jetzt möchte ich mich auch damit beschäftigen. Vielleicht gibt's diese Initiativen bei uns noch nicht im Aufsichtsrat, ich möchte da aber gerne was anstoßen oder es ist mir noch nicht genug. Was für Tipps hättest du denn für diese ZuhörerInnen, um diesen Impuls jetzt in die Tat umzusetzen?
Ich denke, es gibt verschiedene Ansätze, die man wahrnehmen kann im Unternehmen und im Aufsichtsrat. Ich glaube, das ist einmal diese Perspektive dieser klassischen Corporate Governance-Themen. Darüber bekomme ich einen Zugang zu diesem Thema, wenn es noch gar nicht besprochen worden ist im Aufsichtsrat. Also die Frage Risikomanagement. Wie bereite ich mich denn auf diese veränderte geopolitische Situation vor? Habe ich beispielsweise auch genügend Kompetenz im Aufsichtsrat, um auch diese geopolitischen Risiken abdecken zu können? Weil ich brauche ja auch Menschen, die dafür einen Blick haben und da auch Qualifikationen und Kenntnisse haben. Was würde es denn auch für die wirtschaftlich-ökonomische Situation bedeuten, wenn politisch extreme Kräfte zunehmend an Bedeutung gewinnen? Wie wirkt sich das auf den Fachkräftemangel aus in dem jeweiligen Unternehmen? Also das sind auch nochmal Möglichkeiten, wie ich vielleicht über etwas stärker wirtschaftlich-ökonomische Fragen einen Zugang zu dem Thema bekomme und das platzieren kann, beispielsweise auf der Agenda im Aufsichtsrat und diese Fragen stellen kann und darauf muss entsprechend der Vorstand dann auch antworten. Also das wäre eben die eine Möglichkeit. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, das eher auch im Bereich von Nachhaltigkeit nochmal zu platzieren, ähnlich wie wir das vorhin auch geschildert haben und durchaus auch anzustoßen, ob beispielsweise eine Positionierung eines Unternehmens geplant ist, wird sich beteiligt an solchen Initiativen für Demokratie und Vielfalt? Sind solche Initiativen geplant? Hat es möglicherweise auch negative Konsequenzen, wenn ich mich eben daran nicht beteilige? Ja, und wenn ich als Unternehmen beispielsweise mich bereits beteilige an solchen öffentlichkeitswirksamen Kampagnen, dann kann sich daraus natürlich dann auch nochmal die Frage anschließen, aber was tue ich denn innerhalb meines Unternehmens, um die demokratische Kultur zu stärken? Auch diese Fragen könnte ich ja durchaus dann auch nochmal stellen, beispielsweise im Aufsichtsrat, aber eben auch in einem Sozialausschuss, den ja durchaus auch viele Unternehmen haben, oder einem Nachhaltigkeitsausschuss. Jetzt auch im Vorhinein der Wahl kann man das ja, glaube ich, auch nochmal sehr, sehr schön auch zum Anlass nehmen, um beispielsweise diese Themen auch nochmal zu besprechen. Und dann, denke ich, muss man sich vielleicht auch auf Arbeitnehmerseite überlegen, okay, welches Ziel verfolge ich? Gibt es beispielsweise schon eine Betriebsvereinbarung zu sowas wie Demokratiezeit oder zu anderen Themen, die vielleicht auch einzahlen auf die Stärkung der demokratischen Kultur? Und das kann ich mir durchaus auch als Ziel vornehmen, im Betriebsrat, im Aufsichtsrat eine solche Betriebsvereinbarung auch abzuschließen. Und da ist es sicherlich auch wert, da auf den Arbeitgeber zuzugehen, solche Themen mal anzusprechen. Wir haben jetzt gesehen, dass auch das Thema Stärkung der demokratischen Kultur auch in einigen Tarifverträgen jetzt sogar angesprochen worden ist. Ich meine, es wäre in der Stahl- und Elektroindustrie gewesen, wo auch unter anderem auch darauf verwiesen wird, dass man eben gemeinsam auch ja für die demokratische Kultur auch einstehen möchte. Und ein Verweis dann beispielsweise auch auf solche Dokumente kann ja dann vielleicht auch nochmal hilfreich sein, um solche Initiativen nochmal mit etwas Nachdruck zu versehen.
Das sagt Maxi Leuchters. Sie ist Referatsleiterin am IMU für Unternehmensrecht und Corporate Governance. Maxi, danke dir für dieses Gespräch und vor allen Dingen für das Aufzeigen von ganz, ganz vielen Möglichkeiten, aus dieser Besorgnis ins Handeln zu kommen. Und ich hoffe, dass ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer da jetzt genauso gestärkt aus dieser Folge gehen wie ich und ich hoffe, du auch. Ihr, liebe Zuhörer, hört den Podcast Fokus Aufsichtsrat ab jetzt im gewohnten Rhythmus wieder. Wir melden uns mit der nächsten Folge dann, ich glaube, Anfang Februar. Und ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Danke dir, Maxi. Tschüss.
Vielen Dank, Linda.
Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.